Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Rationalisierungs- und Innovationszentrum der deutschen Wirtschaft, kurz RKW. Gemeinsam spreche ich mit der RKW-Referentin Ute Juschkus über die Bedeutung von Innovationen im deutschen Mittelstand. Ute fokussiert sich im RKW darauf, die Digitalisierungs- und Innovationskompetenz im Mittelstand zu stärken, um als Unternehmen schließlich krisenresistenter zu werden. Darüber hinaus sprechen wir über die vielfältigen Angebote des Kompetenzzentrums, über anstehende Workshops und Best-Practice-Projekte des RKWs. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zu Gast Ute Juschkus vom RKW-Kompetenzzentrum. Hallo Ute.
Hallo Lea.
Sehr schön, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast, mit mir die neue Podcast-Folge aufzunehmen. Genau, ich würde dich kurz bitten, dich vorzustellen, wer du bist, was du machst, und dann steigen wir auch direkt mit der ersten Frage ein.
Sehr gerne. Ich bin Ute Juschkus, ich arbeite im RKW-Kompetenzzentrum als Referentin im Fachbereich Digitalisierung und Innovation. Und jetzt das fast schon dritte Jahr leite ich einen Programmbereich, der sich damit beschäftigt, wie man mit Digitalisierung und Innovation Krisen besser bewältigen kann. Und in diesem Kontext bin ich diejenige bei uns im Team, die sich etwas intensiver mit innovativen Technologien beschäftigt hat. Denn tatsächlich haben wir in der Corona-Krise auch gelernt, dass man als Unternehmen, als KMU mit Innovationen durchaus Krisenbewältigung mit betreiben kann. Und wir hatten so ein bisschen das Ziel, KMU das Ganze leichter zu machen, denn es ist ja auch ein großes Feld. Und umso mehr freue ich mich, dass ich über genau diesen Teil meiner Arbeit heute hier reden kann.
Sehr schön. Da kommen wir auch gleich nochmal genauer drauf zu sprechen, was du da genauso machst im Detail. Vielleicht, um die ZuhörerInnen einmal kurz abzuholen, was ist das RKW-Kompetenzzentrum? Genau, dass du uns da vielleicht so ein bisschen noch abholst. Für was steht RKW? Für die Leute, die das vielleicht jetzt nicht kennen, dass wir da so ein bisschen sensibilisieren zunächst.
Ja, das mache ich sehr gerne. Das RKW ist schon eine sehr alte Tante. Das ist 1921 gegründet worden und wir haben letztes Jahr unseren 101. Geburtstag gefeiert mit kleiner Verspätung, weil durch Corona halt ein persönliches Zusammentreffen nicht möglich war oder nicht so gut möglich war. Wir sind gegründet worden als Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit vom damaligen Reichswirtschaftsministerium und wir arbeiten tatsächlich auch heute noch fürs jetzige Bundeswirtschaftsministerium, werden von dieser Institution gefördert, institutionell, und wir sind dafür zuständig, den deutschen Mittelstand zu unterstützen. Und das machen wir inzwischen schon lange nicht mehr mit Geld und Fördermitteln, sondern vor allen Dingen mit Wissen über Technologien, aber auch über Managementmethoden zu drei verschiedenen Schwerpunkten. Einer ist Digitalisierung und Innovation. Wir sind aber auch sehr intensiv am Thema Fachkräftesicherung dran und wir haben einen Fachbereich Gründung.
Und wie viele Mitarbeiter vereint das ganze RKW-Kompetenzzentrum? Kannst du da eine grobe Zahl nennen?
Ja, so circa 70 Mitarbeitende haben wir. Das ist von der Verwaltung bis zu den Fachreferenten und der Kollegin, die das Telefon hütet.
Also auch ein mittelständisches Unternehmen.
Ja, eher ein kleineres mittelständisches
genau.
Unternehmen, auch von den Geldern, die wir so zur Verfügung haben und dann sinnvoll für KMU einsetzen.
Sehr schön. Ich befasse mich ja auch viel mit dem Thema Innovation und wie können wir Innovation auch in der KMU-Landschaft fördern und implementieren, nachhaltig sichern. Viele Studien belegen ja auch, dass Unternehmen resilienter sind, wenn die Innovationskraft sehr, sehr hoch ist oder beziehungsweise und oder wenn die Unternehmen auch sehr gut digitalisiert sind oder da schon einige Fortschritte erzielen. Woran liegt das denn deiner Meinung nach, dass gerade die Mittelständler oder die KMU sehr innovativ sind? Das hört man ja immer wieder. Also gerade Zulieferer als Mittelständler liefern ja meistens die Innovationsideen und Gedanken für größere Unternehmen.
Ja, das stimmt. Mittelständler sind oft sehr innovativ, vor allen Dingen die erfolgreichen Mittelständler sind sehr innovativ. Wir haben ja jetzt schon eine dritte Studie gemacht, wo wir die Bewerbungsdaten von KMU auswerten lassen für den großen Preis des deutschen Mittelstands. Die Studie heißt Deutschlands Mittelstand. Da gibt es inzwischen zwei Studien. Die dritte ist gerade in Arbeit. Die beschäftigt sich übrigens mit dem Thema Innovationskraft. Das ist ganz spannend. Und da haben wir auch festgestellt, dass die guten Unternehmen sehr viel Kraft, Zeit und Geld investieren in Innovation. Die sind dann erfolgreich und wir konnten das auch beobachten. Gerade diese Unternehmen sind auch gut durch die Krise gekommen. Die sind wirklich resilienter, wobei Resilienz und Innovation eigentlich zwei Paar Schuhe sind. Weil wenn man eine Innovation im Unternehmen anstößt, dann verändert man sehr, sehr viel. Man destabilisiert quasi bewusst seine eigene Organisation. Wenn man aber resilient ist, hat man den entsprechenden Puffer, um das Ganze auch aufzufangen. Und beides können aber KMU ganz gut. Resilienter sind meistens die Großen, weil die haben Strukturen, die Stabilität vermitteln. Dadurch haben sie natürlich aber auch den Puffer, größere Innovationen auch in der eigenen Organisation anzustoßen. Da ist es nicht so schlimm, wenn man mal ein neues Geschäftsfeld ausprobiert. Das ist noch nicht der finanzielle Ruin, weil man nicht alle seine Mittel und alle seine Kapazitäten da reinsetzen muss. Bei den ganz Kleinen ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Die setzen dann bei einer sehr starken Innovationen möglicherweise alles auf eine Karte und haben dann hohen Erfolgsdruck. Dafür haben wir so eine sehr kleine Organisation, wo man sehr, sehr schnell umsteuern kann. Und da ist es natürlich auch ein großer Vorteil für Innovationskraft. Wenn in einer kleinen Organisation jemand eine Idee hat, dann kann der sofort, ist er damit sofort beim Chef, weil das kann man gar nicht vermeiden. Und wenn der Inhaber, wenn die Führungskraft, wenn der Geschäftsführer für diese Innovation brennt, dann ist die in so einem ganz kleinen KMU auch ganz, ganz schnell umgesetzt. Und da ist es ein großer Vorteil bei KMU. Und das heißt auch in Krisensituationen, wie wir sie alle im Moment leider immer noch erleben, ist so ein KMU sehr, sehr reaktionsfähig. Und das eben durch die Innovation. Das heißt, das hängt alles immer so ein bisschen zusammen. Ne? Genau.
Gibt es denn deiner Meinung nach Erfahrungswerte, dass beispielsweise Unternehmen, die grundsätzlich kleiner sind, auch eher kleinere Innovationen, also inkrementelle Innovationen haben, die jetzt keinen starken disruptiven Charakter haben? Also lässt sich da auch dieser Größeneffekt, sage ich mal, parallel nachvollziehen? Also je größer das Unternehmen, desto disruptiver sind die Innovationen auch?
Da möchte ich mich zu keiner Behauptung hinreißen lassen, weil ich da auch nicht abrupt eine Studie aus der Tasche ziehen kann. Wir haben es ein bisschen beobachtet beim Thema Digitalisierung. Ne? Da ist, glaube ich, auch immer so eine Frage der vorhandenen Ressourcen, um Digitalisierung wirklich auch sehr disruptiv zu handhaben und nach dem Motto, alles muss anders werden, sagte die böse Königin, das ganze Unternehmen vom Kopf auf die Füße und vielleicht auch wieder zurückzustellen. Bei größeren Unternehmen geht das. Ich habe gerade gelesen, ein großes Unternehmen hat jetzt eine extra Sparte entwickelt für Quantencomputing. Da sind 60 Menschen, das ist auch ein Mittelständler, in der Ausgründung und beschäftigen sich ausschließlich damit, Quantencomputing voranzutreiben, eben auch Hardware für Quantencomputer zu erforschen und herzustellen und dann zu nutzen. Das ist, glaube ich, für ein Zehn-Mann-Unternehmen nicht so möglich. Das sind andere Innovationen, oft sind es vielleicht auch Geschäftsmodellinnovationen, die dann kleine Unternehmen auch gut stemmen können, wegen ihrer Flexibilität. Viel Geld in große Technik können sie nur teilweise stellen. Da hatten wir zum Beispiel auch im Podcast, hatten wir am Unternehmen, die haben vor 20 Jahren innovative Technologie entwickelt. Mikrosystemtechnik, kleine Pumpen, die winzige Mengen Flüssigkeiten überall hinpumpen können. Das ist eine total interessante Technologie mit enorm viel Potenzial. Aber es ist nicht so einfach für so ein kleines Unternehmen, so eine Technologie dann auch so in die Breite zu tragen, dass da viel wirtschaftlicher Erfolg entsteht. Und das Mindset eines solchen Entwicklers ist natürlich auch Forschung und Entwicklung, Forschung und Entwicklung. Und als der Herr Bartels heißt er, glaube ich, bei uns im Podcast, dass er sagt ja auch, er hätte jetzt halt sich überlegt, jetzt ist mal genug mit entwickeln, jetzt macht er mal Marketing. Nach 20 Jahren. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil man da, wenn man solch ein Beispiel hört, als innovativer Unternehmer im Mittelstand auch mal überlegen kann, was ist denn meine Schlagrichtung? Und das haben wir in anderen Kontexten mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern auch erlebt. Die entwickeln sehr gerne viele spannende Ideen und dann ist immer das Problem, wie bringe ich die so in die Breite, dass ich damit wirklich gutes Geld verdienen kann? Da fehlt dann manchmal das Know-how, aber auch die Kraft, sowohl finanziell als auch personell.
Kommt natürlich auch stark auf die Gründerpersönlichkeit an, das Durchhaltevermögen. Ich hatte jetzt in der letzten Folge auch jemanden zu Gast, Blue Activity heißt das Unternehmen. Die beschäftigen sich mit nachhaltiger Wasserbehandlung, sowohl Industrie- als auch Privatbereich. Und da waren wir auch am Diskutieren, wie lange es dauert, also wirklich von der ersten Ideengenerierung bis zu einem halbwegs marktreifen Produkt, sage ich mal, oder einem MVP. Das waren, glaube ich, 8 bis 10 Jahre. Ne? Und innerhalb dieser 8 bis 10 Jahre immer am Ball zu bleiben, das schafft nicht jeder. Und klar, wie du gerade gesagt hast, wenn die Ressourcen gering sind, egal ob es personell ist, ob es finanziell ist oder was auch immer, das ist eine riesige Herausforderung. Also es kommt definitiv immer auf den Individualfall sozusagen auch eben an, ne? Also was auch dahinter steckt.
Ja, ich glaube ja ganz fest, dass es da Sinn macht, mal auf die Startups zu gucken, auf die jungen Gründer, weil die jungen Gründer, die sind oft, wenn sie aus dieser Startup-Community und Szene kommen, schon darauf geeicht, eine Innovation auch schnell in die Breite zu tragen. Okay, es gibt auch den eher nicht als Pfad der Tugend zu beschreibbaren Weg, dass man ganz viel Venture-Kapital einsammelt und dann trotzdem pleite geht, weil das Produkt nie fertig geworden ist. Aber es gibt eben auch die Idee zu sagen, ich sammle jetzt wirklich mal ein bisschen mehr Geld von draußen ein und mache ein bisschen nach, was Startups eben auch so tun, um ein Produkt, wenn es funktioniert, auch wirklich schon mal an den Markt zu bringen.
Auf
Und
jeden
da ist
Fall.
eben, ich brauche 120% Qualität, vielleicht gar nicht so gut. Möglicherweise gilt auch da das Pareto-Prinzip und zu sagen, ich habe ein Produkt, das funktioniert, das ist noch verbesserungsfähig, es ist in meiner Welt noch nicht perfekt, aber ich gucke mal, was die Kunden dazu sagen, ist dann, glaube
Genau.
ich, auch ein guter Weg, um mit dem Produkt schon Geld zu verdienen und gleichzeitig zu gucken, wie dicht ist man denn tatsächlich am Kundenbedürfnis.
Auf jeden Fall, weil die Marktreife, die bestätigt sich letztendlich ja erst durch die Akzeptanz der Bevölkerung dann oder Akzeptanz der Unternehmen, wie auch immer.
Genau.
Da entstehen ja Erfahrungswerte, die man ja so im Labor gar nicht simulieren kann. Also das ist so oder so. Also auch bei Innovationen generell, die Innovation an sich kann super sein. Wenn ich aber keine Abnehmer dafür habe, dann nützt die Technologie als solche eben auch nichts, ne? Oder nur sehr wenig, klar. Sehr gut. Dann würde ich jetzt gerne zu dem Technologieradar kommen. Du hattest es eingangs erwähnt, womit du dich ja in deinem Daily Business auch befasst. Genau, erzähl uns doch mal gerne, was hat es mit dem Technologieradar auf sich? Wie können es Mittelständler einsetzen? Und ja, wie ist da der aktuelle Stand?
Also eine unserer Lieblingsbeschäftigungen im RKW-Kompetenzzentrum ist ja tatsächlich, Methoden zu entwickeln, einfache Tools, die es KMU ermöglichen, quasi die Stabsstelle Strategie ein bisschen zu ersetzen. Ja, und in diesem Fall geht es so ein bisschen darum, eine Stabsstelle Technologiescouting zu ersetzen und Technologiebewertung. Das ist ja tatsächlich ein recht kompliziertes Feld. Man hat einerseits das Phänomen, dass es unglaublich viele innovative Technologien gibt und man bekommt als Mittelständler, wenn man so die Mittelstandsmagazine liest, wenn man die ganzen Zeitungen liest, wenn man bei der IHK oder bei seinem Berufsverband ein bisschen auf dem Laufenden bleiben will, ganz viele Vorgaben, welche Technologien alle wichtig sind. Und das ist einerseits natürlich die Digitalisierung. Das sind aber auch inzwischen viele Technologien, die was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, mit Energiesparen zu tun haben, mit Effizienz in der Produktion, mit Kreislaufwirtschaft und so weiter. Und da überhaupt erstmal einen Überblick zu behalten, ist schon schwierig, da herauszufinden in möglichst kurzer Zeit. Ist das überhaupt eine Technologie, die für mich und mein Unternehmen interessant ist und mit der ich mich näher beschäftigen will? Und da haben wir gedacht, da machen wir es uns ganz einfach, da machen wir mal einen Podcast. Und da stellen wir die Fragen, die fast jeder stellen würde, der von einer bestimmten Technologie gar keine Ahnung hat, nämlich, wie funktioniert die Technologie? Und dann ist die Herausforderung für den Experten, das Ganze mal in 10 Minuten mit einfachen Worten zu erklären. Und du weißt ja, wie das ist. Ich
Ja.
frage dann halt auch so lange, bis ich es verstanden habe, denn ich bin zwar von Hause aus Diplomchemikerin, aber das ist auch schon ein paar Jahre und Jahrzehnte her. Und nicht jede digitale Technologie habe ich so gut drauf, aber hinterher, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es verstanden, hoffe ich doch sehr, dass auch der Unternehmer oder die Unternehmerin das verstanden hat und dann schon weiß, wie funktioniert eine bestimmte Technologie. Das haben wir gemacht von Quantencomputing bis zur NFC, wie heißt das? Near Frequency Communication. Also das, was Ihre Kreditkarte mit dem Lesegerät an der Kasse macht. Das haben wir ausprobiert. Das funktioniert ziemlich gut. Dann lassen wir uns auch erklären, wie kann ich die Technologie heute schon anwenden? Und wir machen einen Blick in die Zukunft, weil wenn man über Technologien, über innovative Technologien spricht, muss man, glaube ich, auch immer gucken, was ist für mich in 5, was ist für mich in 10 Jahren relevant? Und anhand dieser kleinen Podcasts kann sich so ein Unternehmer ein erstes Bild verschaffen. Und dann, wenn er sagt, das ist jetzt spannend für mich, da will ich weitermachen, dann kann er weiter recherchieren. Das ist Teil 1 der Miete. Aber die Miete ist bei uns tatsächlich aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt. Und die zweite Miete ist, wir entwickeln gerade so ein Tool, wo man genau diese Überlegung, ist das interessant für mich, also dieses Bauchgefühl, was eigentlich jeder hat, mal so ein bisschen rationalisieren kann. Und da haben wir uns so ein bisschen beschäftigt damit, wie wird denn überhaupt in der Wissenschaft Technologie bewertet? Da gibt es viele Dinge. Da gibt es die S-Kurve von McKinsey, da gibt es den Heiß-Hype. Wie heißt das? 1, 2, 3. Da gibt es den Hype-Cycle, der so ein bisschen die Erwartungen an eine Technologie repräsentiert. Da gibt es Reifegradmodelle, wo man sehr genau sagt, wie viel Forschungsaufwand muss ich denn noch in die Implementierung dieser Technologie oder die Umsetzung, in die Umsetzung von echten Produkten stecken. Und das haben wir alles mal so ein bisschen zusammengebracht. Also einerseits mal zu schauen, was lese ich und was höre ich denn über eine Technologie? Da gibt es ja die Bundesregierung und die Forschungsinstitute und die sagen dann, wenn du jetzt keine KI machst, dann ist dein Unternehmen demnächst gar nicht mehr vorhanden. Ohne KI geht gar nichts mehr. Aber wichtig für den Unternehmer ist das ja, das Ganze am eigenen Unternehmen zu messen. Also wenn große Erwartungen in der Öffentlichkeit sind, dann können die realistisch sein, dann können die für andere Unternehmen durchaus auch so eintreffen, aber man muss dann auch gucken, kann ich das in konkrete Produkte, in konkrete Kundenservices umsetzen und wie viel Aufwand brauche ich dafür und kann ich das auch stimmen und welchen Nutzen bringt mir das? Und das ist der zweite Aspekt, den wir in diesem Workshop oder dann auch Methodenset machen, dass wir dann noch mal gucken, welchen Nutzen bringt eine innovative Technologie in meinem Unternehmen. Und da denken natürlich viele Unternehmen zunächst mal an ihre Prozesse. Gerade bei der Digitalisierung kann man unglaublich viele Prozesse innovativer gestalten. Aber wir versuchen auch gerade im Ingenieurmutterland Deutschland, den Unternehmerinnen und Unternehmern immer nahezulegen, guckt doch auch mal auf die Kundenbedürfnisse. Welche Kundenbedürfnisse könnt ihr erfüllen, indem ihr mit einer neuen Technologie eure Produkte verbessert, eure Services verbessert oder eben auch ergänzt durch neue Produkte und neue Services. Und das ist das, was das Methodenset macht. Es ist leider im Moment noch in Arbeit, aber wir hoffen, dass wir dieses Jahr damit rausgehen können an den Markt und das Unternehmerinnen und Unternehmern zur Verfügung stellen.
Okay, und dann findet das Ganze, du hattest gerade schon mal erwähnt, in Workshops statt. Sind das dann oder kann in Workshops stattfinden? Sind das dann auch One-to-One-Workshops oder sind das dann Workshops mit mehreren Unternehmen, unterschiedlicher Branchen oder gleicher Branchen? Wie ist das Konzept so dahinter?
Also wir begleiten unsere Entwicklung immer mit Workshops. In den Workshops nehmen wir die armen Teilnehmer als Versuchskaninchen und probieren die Methoden aus und schärfen dann unsere Methoden. Am Ende des Programmbereichs, des Projektes veröffentlichen wir die Materialien dann so, dass der Unternehmer die alleine oder mit seinem Team, zum Beispiel mit seinem Führungskreis oder mit seinem Entwicklungsteam, auch selber anwenden kann. Das heißt, dann gibt es eine dezidierte Anleitung, wie kann ich so einen Workshop intern bei mir im Unternehmen durchführen. Und wir veröffentlichen das auch für Beraterinnen und Berater, die dann solche Workshops auch in den Unternehmen durchführen können, aber man kann das auch immer wieder gruppenübergreifend machen. Was wir auch machen, dass wir mit unseren Methoden tatsächlich auch nach der Entwicklungsphase noch Workshops anbieten für Unternehmerinnen und Unternehmer, einfach um unsere Produkte zu unseren Entwicklungen zu verbreiten, das Methodenwissen zu verbreiten und Unternehmen zu helfen. Und das sind dann wirklich entweder Gruppenworkshops mit mehreren Unternehmen oder es sind auch Einzelworkshops. Das nennen wir Pilotierung, wo wir mal gucken, wie funktionieren unsere Methoden direkt und individuell in dem Unternehmen.
Finde ich erstmal super spannend und dass es die Möglichkeit überhaupt gibt, ich sag mal so aufbereitetes und gebündeltes Fachwissen, Expertenwissen dann ja auch zur Verfügung zu stellen, Sollen wir vielleicht über ein Workshop-Format mal sprechen, was ihr auch schon gemacht habt oder öfter macht, was auch Bestandteil eurer Tools ist, dass wir da die ZuhörerInnen nochmal abholen können, wie das beispielsweise auch ausschaut, dann so ein Workshop-Tag. Das wäre vielleicht noch
Ja.
interessant.
Ja, also wir haben ganz unterschiedlich große Workshops. Wir haben gerade in der Corona-Krise sehr viel Zukunftslabore gemacht, um mit Unternehmerinnen und Unternehmen sehr, sehr schnell zu Lösungen zu kommen. Wir haben dort am Anfang dieses Workshops mit einem Tool, was wir auch schon vor etlichen Jahren entwickelt haben, einer starken Vereinfachung des Business Model Canvases, mal überlegt, wie ist denn heute mein Geschäftsmodell? Und dann haben wir das Geschäftsmodell in einem Geschäftsmodell-Cockpit aufgemalt. Das sieht aus wie so eine Rittersportschokolade, wo die wichtigen Bestandteile eines Geschäftsmodells, also einerseits eine Beschreibung der Kundschaft in der Mitte und dann eine Beschreibung, wie laufen meine Prozesse, was sind meine Produkte, wie erreiche ich meine Kunden und wie verdiene ich auch mein Geld damit, aufgezeichnet wurden. Und dann haben wir geguckt, wie hat sich jetzt mein Umfeld verändert, wie hat sich meine Kundschaft verändert, wie hat sich auch meine Lieferlandschaft verändert, wie verändert sich der Wettbewerb? Und dann haben wir überlegt, was kann man da anders machen? Und dann schließen wir solche kleinen, kurzen Workshops sehr, sehr gerne ab mit einer kollegialen Fallberatung, wo ein Unternehmer ein aktuelles Problem aus seinem Unternehmen zur Verfügung stellt und beschreibt und wo dann die anderen Unternehmerinnen und Unternehmer beitragen, was würde ich tun, wenn ich in deinen Schuhen stecke? Und das ist gerade in der Corona-Krise ein sehr mächtiges Instrument gewesen, dass die Unternehmen in den Austausch kamen und auch in die Lage kamen, aus dem Krisenmodus ein bisschen rauszukommen, in einen Kreativ- und Agilitätsmodus, handlungsfähig wurden und gesagt haben, ist jetzt egal, wie schlimm die Krise ist, wir überlegen uns, was können wir als nächstes in einem kleinen Schritt machen. Das sind 90 Minuten Online-Formate gewesen, die in der Corona-Krise sehr geholfen haben. Solche Formate machen wir auch mit anderen Tools. Mein Kollege Sascha Hertling kümmert sich zum Beispiel im Moment um die Kompetenzen der Zukunft und da sind das eher die weichen Kompetenzen. Das haben wir ja auch in der Krise beobachtet, manche nicht in der akuten Krise, sondern manche so wie ich erst ein paar Jahre danach, dass dieser Dauerkrisenmodus unglaublich erschöpfend ist. Und wir gehen aber so ein bisschen davon aus, die Zeiten werden nicht deutlich ruhiger werden. Ja, selbst wenn man in der Ukraine nicht mehr aufeinander schießt und selbst wenn die Chinesen wieder brav liefern, irgendwas wird immer sein. Und die Menschen müssen sich darauf einstellen, dass die Welt deutlich anders wird und dass sie sich auch immer wieder bedrohlicher anfühlt. Und da ist es wichtig, weiche Kompetenzen zu schulen, auch Selbstachtsamkeit, alles, was zur Selbstführung gehört, gerade für den Unternehmer, weil so wie der Unternehmer drauf ist oder die Unternehmerin, das strahlt sehr auf die Mitarbeitenden aus und auf deren Handlungsfähigkeit. Und wenn in dem ganzen Laden nur gejammert und geklagt wird, ist die Kreativität weg. Dann findet man auch keine schnelle Problemlösung und schnelle Problemlösungen werden wichtiger. Da macht das auch in Workshops von 90 Minuten bis 4 Stunden, inklusive manchmal auch körperlicher Erfahrungen. Da hat mal in einem Präsenzworkshop so eine Übung gemacht. Da mussten die Teilnehmer sich an der Hand fassen, also Hände aneinander legen. Und erst hat der eine so in Schritten geführt, mal nach links, mal nach rechts. Es war nicht so einfach für gestandene Führungskräfte, sich auch einfach mal anzuvertrauen und einfach das zu machen, was der andere macht. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig für Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn der Mitarbeiter die gute Idee hat und
Stimmt.
der gerade weiß, was man Gutes machen kann, dann zu vertrauen und sich dieser Führung auch anzuvertrauen. Das sind alles so neue Kompetenzen. Das ist ein Workshop-Format, was wir machen. Wieder. Ich hätte noch eins. Aber du
Genau, ich
kannst auch
wollte
erst
mich
mal fragen, ja.
genau, ich wollte eigentlich sagen, dass das eine sehr gute Überleitung jetzt zu unserem Workshop ist, den wir gemeinsam planen für den Sommer, ne? Die Krise als das New Normal. Also wenn du jetzt darüber auch nochmal sprechen wolltest, kannst du auch gerne machen. Dann können wir direkt schon mal für den Workshop ein bisschen werben.
Über den Workshop wollte ich tatsächlich dann im nächsten Schritt sprechen. Ich wollte tatsächlich noch auch einen Workshop meiner Kollegin aus dem Schwesterprojekt vorstellen. Da geht es darum, das Thema Fachkräftegewinnung mal etwas anders oder Fachkräftemangel mal anders anzugehen. Die meisten Unternehmen haben eine gute Idee, die wollen ihr Geschäft ausweiten, die brauchen sagen, okay, wir machen jetzt was mit KI, wir brauchen einen Programmierer, wir brauchen jemanden, der die KI anlernt und wir brauchen, ach, weiß der Fuchs noch irgendwas, ja? Und dann gibt eine Stellenanzeige und dann hat man vielleicht auch noch ein gutes Arbeitgebermarketing und nach einem halben Jahr weiß man, der Markt ist leer. Das wird nichts mit dieser Geschäftsidee, wird es einfach nichts. Ja, und dann mal zu überlegen, was kann ich denn eigentlich mit meinen eigenen Leuten machen und wie kann ich denn eine Geschäftsidee kreieren, die mit realistischen Ressourcen arbeitet. Das ist auch ein sehr spannendes Modell und da haben die Kollegen mit P hoch 3 auch ein tolles Methodenset entwickelt, was bei uns auf der Website gibt. Und diese Workshops machen wir auch, die kann ich allen ans Herz legen, die denken, ich kriege in meiner Branche keine neuen Leute, aber ich brauche neue gute Ideen, um den Bestand meines Unternehmens zu sichern und vielleicht auch in der Krise ein Stück weit zu wachsen. Das ist auch sehr, sehr spannend. Das ist so ein bisschen wie Kochen nach, was ist im Kühlschrank? Ja, da können innovative Gerichte rauskommen, die super lecker sind, wenn man offen ist, das Rezeptbuch beiseite zu stellen und einfach mal auf die Ressourcen zu gucken. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr spannendes Projekt.
Auf jeden Fall ist natürlich auch ein sehr, sehr breites Portfolio, was er eben auch bedient und die Formate an Workshops. Wenn ich jetzt als Unternehmer oder Unternehmerin Interesse zeige quasi, wie läuft dann beispielsweise eine Anmeldung für so einen Workshop ab oder wie werde ich auch auf solche Formate aufmerksam?
Wir haben im RKW einerseits einen großen Verteiler, den wir regelmäßig anschreiben. Wir machen auch viel Werbung über Multiplikatoren und wir arbeiten vor allen Dingen mit Multiplikatoren und Kolleginnen und Kollegen wie euch von Digimit zusammen und machen diese Workshops gemeinsam. Und da einfach mal zu gucken, was ist jetzt auch in der Region unterwegs, ist, glaube ich, ganz gut. Aber auch den RKW-Newsletter zu abonnieren, wenn wir eigene Workshops machen oder Workshops mit Partnern, schreiben wir das da auch immer rein und dann kann man das mitbekommen. Und man kann sich bei uns auch freiwillig als Pilotunternehmen melden. Also jedes Unternehmen, das im Moment überlegt, muss ich mein Geschäft doch deutlich verändern, könnte in meinem Programmbereich noch in diesem Jahr als Pilotunternehmen dafür interessieren, Pilotunternehmen zu werden. Und dann arbeiten wir meistens in Online-Workshops an Ihrem Geschäftsmodell, an Ihrem Problem und wie kommen Sie mit Ihrem Unternehmen gut durch und aus der Krise raus. Genau. Und
Spannend.
damit wären wir eigentlich auch bei dem Workshop-Format, was mir gerade am meisten am Herzen liegt. Das heißt Krise als New Normal. Ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet. Wir haben uns jetzt seit 3 Jahren Krise angeguckt und wir haben mal geguckt, wie passiert denn das? Ich weiß noch, wir haben im Frühjahr 2021 ein Produkt rausgebracht, da sagten unsere Chefs, nee, das können wir nicht Krisentoolbox nennen. Die Krise ist ja jetzt gleich vorbei. Wie wahr das war, das wissen wir jetzt alle. Das war jetzt nicht ganz so wahr. Jetzt heißt das Tool Organisationsabenteuer, ist aber nicht so schlimm. Krise ist auch immer ein großes Abenteuer. Und deswegen, wir haben das beobachtet, Krise, der Krisenmodus wird immer in der Luft liegen und die Unternehmen müssen sich besser aufstellen dafür, dass sie mit diesen krisenhaften Veränderungen gut umgehen. Und daraus haben wir auch einen Workshop entwickelt, wo wir erstmal gucken, was ist Krise eigentlich? Und welche Aspekte machen ein Unternehmen, versetzen ein Unternehmen in die Lage, in einer akuten Krise gut zu reagieren und sich in etwas ruhigeren Fahrwassern gut für die Krise aufzustellen. Das ist eben einerseits das schnelle Reagieren im Sinne von Agilität und das zweite ist, wie kann ich auch Resilienz aufbauen, sodass dann nicht mein ganzes Unternehmen komplett erschüttert und gefährdet wird, wenn wirklich eine akute Krise ist und ich schnell handeln muss. Und diese Aspekte im Krisenmanagement, im Umgang mit Krise probieren wir und diskutieren wir aus in dem Workshop mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und auch da wird es wieder die Möglichkeit geben, in Form einer kollegialen Fallberatung, in Form eines Erfahrungsaustauschs, ganz viel die eigenen akuten Probleme, die eigenen akuten Fragestellungen mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern und Teilnehmern zu diskutieren, sodass jeder mit ganz, ganz viel individuellem Lösungswissen für sich aus dem Workshop gehen wird.
Sehr gut. Das packen wir auf jeden Fall nochmal in die Shownotes dann. Den Tag des Workshops, der wird im Sommer stattfinden. Ich habe das genau da schon gerade nicht im Kopf, aber packen wir auf jeden Fall nochmal rein. Also für alle Interessierten können sich gerne dann dazu anmelden bald. Dann hätte ich jetzt noch eine abschließende Frage. Die bezieht sich jetzt auch eher nochmal auf die ja, Best-Practice-Projekte, würde ich jetzt mal betiteln. Kannst du da vielleicht ein bis zwei Beispiele nennen, vielleicht jetzt auch von so einem Pilotunternehmen, also wirklich jetzt ein messbarer Erfolg oder ein erfolgreiches Projekt, was umgesetzt wurde, dass wir da noch mal so schön rund abschließen können.
Also da empfehle ich ganz wärmstens, unsere Beispiele lernen aus der Krise, sich mal durchzulesen. Das sind 7 oder 8 Praxisbeispiele, die finden sich über unsere Projektseite. Da sind die alle aufgelistet. Und da gibt es einige Unternehmen, die direkt in der Krise die Zeit auch genutzt haben, um mal zu überlegen, was können wir komplett anders machen. Zum Beispiel das Beispiel der Firma Haas, die tatsächlich gesagt hat, wir schicken jetzt nicht alle Mitarbeitenden in die Kurzarbeit, nur weil gerade der Absatz nicht so funktioniert, sondern wir behalten etliche hier und laden die ein, gemeinsam zu diskutieren, wie können wir uns für die Zukunft anders aufstellen. Und die dabei auch festgestellt haben, dass die Probleme, die jetzt durch die Krise erstmal akut erschienen und neu erschienen, eigentlich schon lange angelegt waren im Geschäftsmodell und sich komplett verändert haben. Wir haben auch ein zweites Beispiel. Das ist ein Kanuladen, der verkauft Bedarf für den Kanusport. Und der hat plötzlich gemerkt, in der Krise hat sich der Markt unglaublich verändert und ist vor allen Dingen viel, viel größer geworden. Und er musste sich jetzt überlegen, wie er mit diesem plötzlichen und unerwarteten Wachstum umgeht. Das ist auch sehr, sehr interessant, weil gerade je kleiner das Unternehmen ist, desto schwieriger kann es werden, sein Geschäft auch zu professionalisieren, wenn man plötzlich wächst.
Klar.
Davon haben wir ziemlich viele Beispiele und ich glaube, das bringen wir auch in die Shownotes und da kann jeder noch mal gucken, welches Beispiel ihn am besten anspricht.
Ja, ich denke, da wird jeder auf seine Kosten kommen. Sehr schön. Dann, ich würde einmal kurz pausieren. Liebe Ute, vielen Dank für deine Zeit heute, für den informativen Podcast. Hat mich sehr gefreut, jetzt auch noch mal ein paar tiefere Einblicke zu bekommen, was ihr so macht oder was du vor allem eben auch machst. Und gerade die Workshop-Formate finde ich sehr, sehr interessant, weil wir uns damit ja auch sehr viel beschäftigen. Und ja, kann da nur appellieren, das ist eine richtig gute Möglichkeit für Unternehmen, die Workshops zu besuchen. Man geht immer mit mehr Wissen raus, man kann das Netzwerk erweitern und profitiert letztendlich auch von den Erfahrungswerten von anderen UnternehmerInnen. Und deshalb, ja, freue ich mich auf unseren gemeinsamen Workshop, der ja dann bald schon ansteht, und würde mich in diesem Sinne von dir verabschieden.
Ja, ich freue mich auch sehr auf den gemeinsamen Workshop und vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte.
Gerne.